freisprechen zu Frauenexpeditionen in den Himalaya aus geschlechterhistorischer Perspektive. Wir schauen uns jetzt also eine Perspektive genauer an oder eine, die dann auch vielleicht doch noch etwas vielfältiger ist. Martina Rüdiger ist assoziierte Universitätsprofessorin am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Universität Linz in Österreich. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Frauen- und Geschlechtergeschichte, Alpingeschichte, Missionsgeschichte, Widerstand von Frauen im Nationalsozialismus und Biografieforschung. Sie hat vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, du hast jedenfalls einen Vortrag, der auch im Netz zu finden ist, aus Liebe zu den Bergen, Frauenexpeditionen in den Himalaya, aus geschlechterhistorischer Perspektive, auf den du ja jetzt auch deine Ausführungen dann entnimmst. Den habe ich jedenfalls mit großem Interesse gelesen und ich bin jetzt sehr gespannt darauf, was du berichten wirst. Und ich kann nur damit abschließen, es ist dein Habilitationsthema gewesen, soweit ich weiß. Und ich freue mich, dass das dann auch bald im Handel erscheinen wird.
Okay, vielen Dank. Danke für die Vorstellung. Ja, das Buch sollte oder wird im Herbst 2021 bei Campus Verlag erscheinen und Grenzen im Aufstieg, Frauenexpeditionen in den Himalaya heißen. Ich habe mich eben auch hier im Haus, im Archiv, spezifisch mit Frauenexpeditionen in den Himalaya auseinandergesetzt und der Geschichte dieser Expeditionen. Es geht dabei um Frauenteams, die in den Himalaya nach Pakistan, nach Indien, nach Nepal und auch nach Tibet aufgebrochen sind, um einen der 14 8000er, zu Beginn auch niedrigere Gipfel, zu besteigen. Und diese Expeditionen haben bislang kaum Eingang in die Geschichte des Himalayismus oder des Alpinismus gefunden, was bereits auf einen Aspekt eines unterschiedlichen Zugangs zum Alpinismus oder zum Höhenbergsteigen verweist, den, worüber berichtet wird und auch worüber Geschichte geschrieben wird. Auf dem Bild, ich bitte die PowerPoint-Präsentation einzurichten. Genau, auf dem Eingangs- oder meiner Eingangsfolie sehen Sie ein Bild einer Expedition von zwei Mitgliedern einer britischen Expedition, der Internationalen Frauenexpedition 1959 auf den Chooyu, das ist der Berg im Hintergrund. Das war ein Novum, diese Expedition. Es war die erste Frauenexpedition, die einen 8000er, einen der größten Berge, besteigen wollte. Und das zu einer Zeit, als das Wettrennen um die Erstbesteigung dieser 8000er noch im Gange war. Der Chooyu war schon erst bestiegen. Das Bild symbolisiert für mich die Darstellung von Sehnsucht, von der Blick zum Gipfel der beiden britischen Bergsteigerinnen und auch zum Gipfelglück, wenn Sie so wollen. Und das Bild wurde aber nach dem katastrophalen Ausgang der Expedition aufgenommen. Es ist insofern auch inszeniert. Zwei Teilnehmerinnen und zwei Sherpa sind bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. Darunter auch die Leiterin der Expedition, die Französin Claude Cougon. Gipfelglück hat also auch eine Kehrseite. Bergsteigen hat nicht immer einen positiven Ausgang. Und in diesem Fall hatten die Unglücke am Berg auch eine weitere Lawine zur Folge, nämlich eine Lawine von negativer Presseberichterstattung, die den Bergsteigerinnen übertriebenen Ehrgeiz, Leichtsinnigkeit vorwarfen und auch die Fähigkeit, Frauen aberkannten, so einen hohen, riskanten Berg zu besteigen und das auf untergriffigste Art und Weise. Diese negative Berichterstattung führte dazu, dass in Großbritannien und Frankreich es über 30 Jahre gedauert hat danach, bis wieder Frauenexpeditionen durchgeführt wurden. Das Beispiel verdeutlicht, und bitte meine nächste Folie, das Gipfelglück und der Versuch, es zu erreichen, gerahmt ist von gesellschaftlichen Ordnungen und Bedingungen. Der Zustieg zum Berg ist eine Geschichte der Ausschlüsse, aber auch von Vorstellungen, darüber haben wir jetzt eh schon sehr viel gesprochen, wer zu den richtigen Bergsteigern gehört und wer nicht und wer auch dafür anerkannt wird, wenn er auf Berge geht. Diese Unterschiede im Zugang, das ist ja auch Thema dieser heutigen Tagung und der Auseinandersetzung für eine zukünftige Ausstellung. Am Extrembeispiel des Höhenbergsteigens im Himalaya lässt sich das gut zeigen, dass das hier auch ein Schauplatz ist für soziale Ordnungen, Da gibt es mehrere Ungleichheitskategorien, die da immer wieder auftauchen. Das ist der soziale Status beispielsweise, die Nationalität. Es haben ja bestimmte Nationalitäten sich hier auch im Beginn des Himalaya-Bergsteigens hervorgetan. Bildungshintergründe, kulturelle, aber auch historische Rahmungen sind hier wichtig und nicht zuletzt eben auch, und damit habe ich mich vordergründig beschäftigt, das Geschlecht. Und dass Geschlecht eine Bedeutung hat im Alpinismus, drückt sich ja bereits durch Ausdrücke wie Frauenalpinismus aus, sozusagen als Ergänzung zum normalen Alpinismus, den Männer betreiben. Bitte die nächste Folie. Die Bedingungen und Möglichkeiten, der Zugang zum Bergsteigen war im Laufe der Geschichte für Männer und Frauen höchst unterschiedlich. Das war aufgrund von gesellschaftlichen Konventionen so. Frauen wurden bis in die 1970er Jahre als körperlich und seelisch ungeeignet gehalten für die höchsten Berge. Ärzte attestierten fehlende Kraft und Durchhaltevermögen und sahen die Gebärfähigkeit gefährdet bzw. eine drohende Vermännlichung von Frauenkörpern, wenn sie Extremsportarten betreiben würden. Eingefleischte Vorstellungen davon, wie Frauen und Männer sein sollten und welche Plätze sie in der Gesellschaft ausfüllen sollten, und das findet sich auch in den Bergen seinen Widerhall, ganz besonders auf den höchsten Bergen. Die nächste Folie bitte. Und vielleicht auch gleich nochmal, eins vorher bitte, noch, also sind es zu weit. Genau, die geschlechterhistorischen Hintergründe. Der Beginn des modernen Alpinismus wird klassischerweise ja mit der Erstbesteigung des Mont Blanc 1786 datiert. Wissenschaftliches Interesse, Abenteuergeist und öffentliches Ansehen waren hier die Anreize für derartige Unternehmen in dieser Zeit. Anliegen, die nach den Vorstellungen der bürgerlichen Geschlechterordnung Männern vorbehalten waren. Die Erkundung der Alpengebiete, wie sie daraufhin einsetzte, blieb Sache einer gebildeten städtischen Oberschicht. Frauen waren von alpinistischen Aktivitäten per Geschlecht nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Maßgeblich in dieser Frühphase für eine Anteilnahme waren vielmehr die Schichtzugehörigkeit und die nötigen ökonomischen und zeitlichen Ressourcen. Um 1850 änderte sich diese Einstellung im Alpinismus. Vor allem Vertreter des Bildungsbürgertums entdeckten Bergsteigen als Möglichkeit, männliche Identität zu kultivieren und Bergtouren als sogenanntes Männlichkeitsritual, wie es die Schweizer Historikerin Tanja Wirz bezeichnet hat, zu inszenieren. Als Fluchtpunkt vor der urbanen Moderne bot der Alpinismus eine Möglichkeit des Ausgleichs. Wir haben darüber heute auch schon gehört, der zunehmend einen sportlichen Wettbewerbscharakter annahm. Und genau diese schärfere Richtung des Alpinismus wurde diskursiv verknüpft mit männlichen Tugenden wie Mut, Entschlusskraft, physischer Stärke. Und zusätzlich dann Anfang des 20. Jahrhunderts, während des Ersten Weltkriegs, der ja auch sehr stark im Gebirge ausgetragen wurde, wurde Alpinismus noch einmal mehr mit militärischen und nationalistischen Werten überfrachtet, und der Kameradschaftsdiskurs ist damals auch erstarkt. Und das förderte wiederum diese männliche Prägung des Alpinismus. Gestützt und gelebt wurden die genannten Ideale und Werte in alpinen Vereinen und Clubs, wie sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts in ganz Europa entstanden. Und diese verfolgten unterschiedliche Strategien bezüglich der Aufnahme ihrer Mitglieder. Nicht nur die Geschlechtszugehörigkeit war hier ein Kriterium, sondern auch soziale, ideologische oder religiöse Hintergründe waren maßgeblich. Der deutsche und österreichische Alpenverein akzeptierte von Beginn an weibliche Mitglieder, doch hielten sich nicht alle Sektionen an diese Vorgabe. Noch 1939 verweigerten 29 deutsche und 5 österreichische Sektionen Frauen die Vollmitgliedschaft. Der Alpine Club in London, der erste gegründete Alpenverein 1857, und der Schweizer Alpenclub verweigerten Frauen die Mitgliedschaft grundsätzlich. Und in diesen beiden Ländern, in Großbritannien und in der Schweiz, gründeten Bergsteigerinnen ihre eigenen Frauenbergvereine. Und diese Bergvereine ermöglichten es in gewisser Weise diesen Frauen auch eigene Wege zu finden und selbstorganisierte Bergtouren durchzuführen und auch selbst in eigenen Medien darüber zu schreiben. Bergsteigerinnen waren in den Alpen zwar präsent, aber ihre Position und ihr Aktionsradius blieben der gesellschaftlichen Geschlechterordnung gemäß untergeordnet. Muskelkraft und im sportlichen Sinne ein leistungsfähiger Körper galten nur in Maßen als schicklich, angepasst, nicht so ambitioniert und vor allem bescheiden in ihrer Leistungsschau sollten bergsteigende Frauen sein, am besten am Seil eines männlichen Bergpartners, der die Führung übernahm. Und dazu kam, dass Gipfelerfolge von Frauen als eine Abwertung von schwierigen Touren betrachtet wurden. Im Englischen gibt es ein Diktum, das heute noch verwendet wird, das nennt sich an easy day for a lady. Und dieses geflügelte Wort bezeichnet Bergtouren, die vormals als anspruchsvoll gegolten hatten, aber durch eine Frauenbesteigung zu einem leichten, auf Deutsch würde man vielleicht sagen, Damenspaziergang degradiert wurden. Und mit diesen Bezeichnungen Frauenalpinismus, Frauenerstbegegnungen, eigentlich auch mit Frauenexpeditionen, erhielten die sportlichen Betätigungen von Alpinistinnen ein Geschlechtermäntelchen. Und das Problem dabei ist, dass damit die Aktivitäten und Leistungen von Frauen immer auch ein Stück weit abgewertet wurden. Eine Frauenerstbegehung wurde und wird nicht gleich bewertet wie eine Erstbegehung von Männern. Der Zugang zur Position ganz oben, also zum Gipfelglück, wenn man so will, war aufgrund der gesellschaftlichen Einstellungen, wie gesagt, nicht nur für Frauen schwieriger, sondern auch für Menschen, also auch Männer, die sich jenseits der bürgerlichen Ideale befanden, beispielsweise der Männer aus der Arbeiterklasse, ganz zu schweigen von Menschen aus nicht-europäischen Ländern. Und deshalb scheint es mir sehr wichtig, in der Alpingeschichte aus einer intersektionellen Perspektive auszugehen und Ungleichheitskategorien miteinander zu verknüpfen. Eine solche Forschungsperspektive ist auch deshalb unabdingbar, da beispielsweise im Himalaya-Bergsteigen diese Expeditionen in postkoloniale Strukturen, aber auch in wirtschaftliche Abhängigkeiten und in kulturelle Diversitäten eingebettet waren. Und diese Betrachtung eben sehr wichtig ist und vielleicht auch für eine zukünftige Ausstellung beachtet werden können. Nun zu den Frauenexpeditionen, bitte die nächste Folie. Ich habe schon erwähnt, was das Idealbild für Frauen, eher diese angepasste, zurückhaltende, nicht sehr leistungsorientierte Bergsteigerin gegolten hat, bis sicher in die 1950er Jahre. In den 1920er Jahren gab es vermehrt, vereinzelt gab es das auch schon vorher, Frauen, die eben bewusst ohne männliche Begleitung als sogenannte Frauenseilschaften in die Alpengipfel gingen oder auch auf höhere Klettertouren. Und diese Bergsteigerinnen eckten somit an dieses Ideal an, versuchten aber das ganz bewusst auch unauffällig zu machen und nicht kein großes Aufsehen zu erregen. Sie waren um Akzeptanz bemüht, ihre Art des Bergsteigens durchzuführen und relativierten eigentlich auch ihre eigenen Leistungen in ihren veröffentlichten Berichten. Und das war auch zunehmend. Ab den 1920er Jahren gibt es auch mehr und mehr Berichte, Bücher, publizierte Berichte von Bergsteigerinnen. Auf diese Frauenseilschaften bauten dann ab den 1950er Jahren diese Frauenexpeditionen und diese Idee der Frauenexpeditionen auf. Bis in die 1950er Jahre waren im Himalaya nur sehr vereinzelt Frauen als Bergsteigerinnen unterwegs. Meistens waren sie, wenn auf Expeditionen beteiligt, in Begleitung von Ehemännern. Das gilt für beispielsweise für Fanny Bullock-Workman, die man hier im unteren Bild sieht, die hier eine Zeitung am Karakorum-Gletscher in die Höhe hält, wo sie für das Frauenwahlrecht, das war 1906, wirbt, also die auch das instrumentalisiert. Sie hat 1906 auf dieser Expedition mit ihrem Ehemann den Höhenweltrekord für Frauen aufgestellt, mit knapp unter 7000 Meter, also sie war die Frau, die am höchsten, zumindest soweit man es wusste und die das auch bekannt gegeben hat, gekommen ist. Und erst 28 Jahre später wurde dieser Höhenweltrekord von Hetty Dürrenfurt eingestellt. Sie kam auf 7300 Meter. Es war auf dieser Expedition am Nanga Parbat, wo sie ihren Ehemann Günther Oskar Dürrenfurt begleitete. Diese ersten im Himalaya und sich bewegenden Frauen sahen sich in den wenigsten Fällen als Bergsteigerinnen, sondern hatten hier keine, gaben an, hier keine Ambitionen zu haben. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1950er Jahren gab es erste dezidierte Frauenteams, die als Bergsteigerinnen in den Himalaya kamen. Die erste wurde 1955 von drei schottischen Bergsteigerinnen organisiert, die Scottish Women's Expedition. In der Everest-Euphorie, die in Großbritannien nach der Erstbesteigung 1953 herrschte, entstand auch in diesen Frauenalpinvereinen der Wunsch, hier sich in diese Territorien zu begehen und hier auch Erkundungen und Erstbesteigungen zu machen. Es war ein dreiköpfiges Team. Und bitte schön die nächste Folie. Genau, ich habe und ist Teil dieser ersten Gruppe. Ich habe in meiner Habilitation das unter diesem Begriff Resonanzräume gefasst, diese vier verschiedenen Phasen oder Räume, weil sie eben nicht Epochen oder chronologische Phasen sind, sondern Bereiche, in denen einzelne Expeditionen immer auch in Resonanz auf andere Expeditionen und die auch verwoben miteinander waren. Vielleicht ganz kurz, die Pionierinnen in den 50er, 60er Jahren traten eben sehr moderat und bescheiden auf. Sie wählten niedrigere Ziele, wollten ganz bewusst auch außerhalb dieses Wettbewerbs um die 8000er bleiben. Sie veröffentlichten alle Expeditionsberichte, das ist natürlich ein wunderbares Material für die Forschung. Und der einzige Ausreißer aus diesem Bereich oder diesen ersten Raumes, wie ich ihn genannt habe, ist 1959 die Zhu-Oyu-Expedition, die aber auf sehr starke Skepsis und eben in der Nachberichterstattung nach dem Unglück sehr stark negativ beurteilt worden ist. Der zweite Bereich sind japanische Frauenexpeditionen. Hier haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg Frauenalpinvereine gegründet, die dann vor allem auch nach dem japanischen Erfolg am Manaslu, der wurde von Japanern erst bestiegen, auch diese Expeditionen von Frauenteams immer in höhere Höhen ins Ausland unternommen worden sind und auch gefördert worden sind. Und die japanische Frauenexpeditionen waren schließlich diejenigen, die als erste 8000er-Gipfel 1974 den Manaslu, 1975 den Mount Everest erreichten. Junko Tabei, die erste Frau am Mount Everest war, war hier eine zentrale Figur in der Organisation dieser Expeditionen. Der dritte Bereich, und da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, sind Frauenexpeditionen in den 1970er Jahren, die trotz des Kalten Kriegs durchaus auch internationaler operierten und vernetzt waren. Zwei dominante Figuren in dieser Phase waren die Amerikanerin Arlene Blum und die Polin Wanda Rutkiewicz. Das obere Bild zeigt, bitte Entschuldigung, die nächste Folie. Das obere Bild zeigt das Coverbild der Annapurna-Frauenexpedition der amerikanischen 1978 und darunter sehen Sie Wanda Rutkiewicz, die in Polen ihre erste Frauenexpedition 1975 vorstellt. Neu an dieser Generation ist, dass sie nicht mehr bescheiden und zurückhaltend wie die Pionierinnen aus Großbritannien beispielsweise auftraten, sondern im Gegenteil, beide Protagonistinnen präsentierten sich in ihren Berichten als betont unangepasste Frauen, die gesellschaftliche Konventionen ablehnten. In dieser Zeit, in den 1970er Jahren, nahm die Beteiligung von Frauen im Himalaya-Bergsteigen durchaus zu. Die traditionelle Geschlechterordnung am Berg war aber in weiten Teilen unangetastet geblieben. Also Frauen kamen sehr oft auch nicht ins Gipfelteam oder konnten keine Führungsaufgaben übernehmen. Die Protagonistinnen thematisierten jetzt Sexismus und Diskriminierung und forderten Chancengleichheit am Berg. Blum hatte selbst sexistische Erfahrungen gemacht, von Seiten des amerikanischen Alpenvereins, aber auch von Expeditionsanbietern. Bei einer Bewerbung wurde ihr mitgeteilt, ja, sie könnte mit Teil des Teams werden, aber nicht des Bergsteigerteams, sondern bestenfalls für den Küchendienst im Basislager. Das hat sie sehr geärgert und sie sah eben dann die einzige Möglichkeit, tatsächlich einen Zugang zu diesen Bergen zu haben, das mit einem Frauenteam zu machen. Sie beschreibt die USA der 1970er Jahre als nicht unbedingt das beste Terrain und Pflaster für eine ambitionierte und selbstbewusste Bergsteigerin. In völlig anderen politischen Verhältnissen entwickelte sich Wanda Rutkiewicz in Polen zur Extrembergsteigerin. Sie wurde vom polnischen Hochalpin-Club von Anfang an gefördert. Frauensport hatte ja im damaligen Ostblock einen sehr hohen Stellenwert. Und allerdings, als sie dann auch an Himalaya-Expeditionen teilnehmen wollte, wurde sie nicht berücksichtigt und dann griff sie eben auch sie zur eigenen Organisation einer Expedition. Sie sah Frauenexpeditionen auch zusätzlich als Möglichkeit, unter Geschlechtsgenossinnen sozusagen ihre eigene Leistung am Berg zu zeigen und zu messen. Das war für sie im gemischten Team nicht möglich, weil hier meinte sie immer, diese direkte Messung mit Männern funktioniert nicht und sie hatte da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und für sie waren diese Frauenexpeditionen auch eine Möglichkeit, an diesem sportlichen Wettbewerb teilzunehmen. Und damit ist das auch eine neue Facette dieser Frauenexpeditionen. Sie vertrat auch einen puristischen Stil, das heißt, sie wollte ohne männliche Begleitung, ohne Höhenassistenten auf dem Berg agieren und tatsächlich nur mit einem Frauenteam, das viele der anderen Frauenexpeditionen nicht gemacht haben. Und insgesamt erfuhren Frauenexpeditionen in dieser Phase eine Neuausrichtung im Sinne einer stärkeren emanzipatorischen Prägung. Aber auch ähnlich wie ihre Vorgängerinnen wehrten sich auch diese Vertreterinnen gegen den Titel Feministinnen zu sein. Das haben eigentlich durchwegs alle diese Bergsteigerinnen abgelehnt, weil sie damit befürchteten, als Bergsteigerin nicht anerkannt zu werden oder dass hier eine Überlagerung stattfindet. Der letzte Bereich, bitte die Folie zu wechseln, betrifft Frauenexpeditionen in Nepal. Das ist auch ein Aspekt, der gerade in Mitteleuropa kaum eine Beachtung findet. Das ist diese quasi Rückeroberung des Himalaya durch die einheimische Bevölkerung. In Nepal sind es vor allem Vertreter aus der ethnischen Gruppe der Sherpa. Und hier bot sich in der zunehmenden Kommerzialisierung des Höhenbergsteigens, die ja schon bereits in den 1970er Jahren begann, aber dann so richtig in den 1990er Jahren durchstartete, vereinzelten Frauen die Chancen, im Tourismussektor Fuß zu fassen. Vor allem eine Mount Everest-Besteigung steigert das soziale und symbolische Kapital von Bergsteigerinnen in Nepal besonders. Und Frauenexpeditionen wurden in diesem Sinn von öffentlichen Institutionen, beispielsweise auch dem nepalesischen Alpenverein oder Nepalese Mountaineering Association, strategisch für nationale Identitätspolitiken, für Frauenförderprogramme sowie zur Positionierung von auch umweltpolitischen und tourismusökonomischen Themen verwendet. Ein Beispiel für die politische Instrumentalisierung ist Basang Lamu Sherpa, hier als Statue im oberen Bild zu sehen. Diese Statue steht in Kathmandu auf einem Platz, der nach ihr benannt ist. Und sie war die erste Nepalesin, die 1993 im Rahmen einer Frauenexpedition den Mount Everest erreichte. Sie verstarb jedoch beim Abstieg und unmittelbar nach ihrem Tod setzte eine Ikonisierung ihrer Person ein, die bis heute anhält. Und auf diese Ikone Basang Lamu Sherpa bauten nachfolgende Frauenexpeditionen auf. Sie versuchten eben durch diese Strategie, eine Frauenexpedition zu organisieren, finanzielle Unterstützung zu bekommen, auch durch internationale Frauenförderprogramme und erweiterten sozusagen ihren Einzugsraum und ihre Agitationsräume über Nepal hinaus. Frauenexpeditionen in Nepal ermöglichten oder erhöhten den Teilnehmerinnen die Chancen auf sozialen Aufstieg und auch auf ökonomische Unabhängigkeit. Ein Bild unten sehen Sie Teilnehmerinnen einer Mount Everest Frauenexpedition aus dem Jahr 2008. Die war organisiert vom Nepalese Mountaineering Association, die versucht haben, ein Team zusammenzustellen von Frauen, die aus unterschiedlichen Ethnien in Nepal ganz bewusst ausgewählt wurden. Also auch hier ein politisches Programm, ein gesellschaftspolitisches Programm. Die ethnische Diversität spielt eine sehr große Rolle in Nepal, hier einen Akzent zu setzen durch diese Frauenexpedition. 2015 hat diese Gruppe dann den Mount McKinley in den USA bestiegen und wurde vom damaligen amerikanischen Außenminister John Kerry empfangen. Und da sehen Sie auch, wie stark diese internationale, transnationale Wirkung dieser Expeditionen für Nepalesinnen war. Zum Schluss, zusammenfassend kann gesagt werden, dass generell in allen Epochen, das betrifft sicher nicht nur Frauenexpeditionen, Alpinistinnen, die in frauenuntypische Höhenlagen, ich nenne es mal so, vorgedrungen sind, sich immer rechtfertigen mussten für das, was sie getan haben. Die Pionierinnen in den 1950er Jahren haben dies getan, indem sie sich möglichst geschlechtsrollenkonform präsentiert haben und indem sie sich auch an dieses richtige Bergsteigen ihrer männlichen Kollegen sehr angepasst haben. In den 1970er Jahren fand eine stärkere Betonung von Differenz, einer Differenz zu diesen männlichen Bergsteigerpraxis statt. Gleichzeitig forderten die Bergsteigerinnen nicht nur einen gleichberechtigten Zugang zum Höhenbergsteigen, sondern versuchten auch im Wettbewerb um Anerkennung und Führungspositionen mitzumischen. Und die nepalesischen Bergsteigerinnen nützten im Gegensatz dazu ihre Geschlechtszugehörigkeit ab den 1990er Jahren, um eine bessere Position in dem Geschäftsfeld des Himalaya-Bergsteigens zu erlangen. Und ihre Legitimationsstrategien erstreckten sich auf gesellschaftspolitische Themen, umweltpolitische Anliegen, die sie immer mit diesen Expeditionen sozusagen als Motto verknüpften. Und so kann man sehr schön in dieser Geschichte dieser Frauenexpeditionen zeigen, dass hier Handlungsspielräume und Möglichkeiten auch für selbstbestimmtes Bergsteigen immer ein Schritt weit erweitert wurden, immer eingebettet in sehr unterschiedlichen Kontexten, nationalen, sozialen, ethnischer Art, dass hier auch die einzelnen Protagonistinnen immer auch eine nachfolgende Generation beeinflusst haben. Und aus einer geschlechterhistorischen Perspektive kann man sagen, diese Frauenexpeditionen sind nicht nur reine Sportereignisse, sondern sie illustrieren eigentlich politische, soziale und ethnische Aspekte des Höhenbergsteigens und reichen damit weit über diese anvisierten Gipfel und vielleicht auch das anvisierte Gipfelglück hinaus. Vielen Dank.
Ja, liebe Gäste, wie schaut es aus? Gibt es Fragen? Herr
Wolter. Ja, vielen Dank. Hört man mich? Geht es? Muss ich? Ich fand, das war ein hervorragender Vortrag und wirklich ein Aspekt, der noch gefehlt hat und der das ein bisschen konkretisiert hat, was wir heute Morgen in der Diskussion schon mal so anklang und was auch an die Naturdiskussion anschließt, die wir heute hier schon intensiv geführt haben. Denn es geht nicht nur um die äußere Natur, die wir so betrachten, sondern es geht eben auch um die eigene Natur, um die Geschlechtlichkeit, um die Art und Weise, wie wir in ganz verschiedener Hinsicht mit unseren eigenen Körpern umgehen und auch welche sozialen Voraussetzungen, sozialen Lagen damit verbunden sind oder auch religiöse Auffassungen. Wir hatten heute Morgen dieses schöne Beispiel von der Burka-Trägerin. Ja, wo ist die denn? Und ich finde, das sind ganz zentrale Fragen, die auch unbedingt in dieses Museum gehören. Aber eigentlich habe ich jetzt gar keine Frage an Sie, sondern eine Frage an den Alpenverein. Wie wird das denn bei Ihnen diskutiert? Wird das schon bei Ihnen diskutiert? Weil ich glaube, es geht ja nicht nur darum, wann irgendeine Frau mal irgendeinen Gipfel bestiegen hat, sondern eben die Dinge, die Sie beschrieben haben, also in welchem Setting und unter welchen Ausgangsvoraussetzungen hat das stattgefunden.
Ich glaube, Sie erwarten von mir eher eine Antwort darauf. Jetzt war die Frage gerichtet. Die Bedeutung der Frau nimmt im Alpenverein seit vielen, vielen Jahren immer mehr zu. Wir haben zwischenzeitlich, wir liegen glaube ich beim Anteil zwischen 41% und 42% der Frauen. Die Frauen sind zwischenzeitlich sehr stark im Ehrenamt organisiert. Ja, gleichzeitig organisieren sich in der Ausbildung. Ja, man muss so sagen, also die Geschlechterdiskussion wird bei uns eigentlich nicht mehr geführt. Ich gebe Ihnen recht. Das war natürlich in einer früheren Zeit, ja, zur Gründerzeit des Alpinismus, war das etwas ganz anderes. Das war beim Expeditionsbergsteigen, so wie Sie es dargestellt haben, etwas ganz anderes. Ja. Aber die Frauen sind sehr anerkannt im Alpenverein. Also so eine Diskussion Frau-Mann wird bei uns eigentlich nicht mehr geführt.
Und wie sieht es in den Führungspositionen aus? Bei den Mitgliedern, weil da geht es ja auch um diese strukturellen Machtpositionen, wer hat das Sagen, wer definiert, was richtiges Bergsteigen ist, was Anerkennung findet, und das hat immer noch eine sehr rezent, auch noch eine sehr geschlechterkonnotierte.
Ich kann ganz persönlich sagen, ich habe eine Alpenverein-Sektion über 9 Jahre geführt. Die Vorstandschaft in dieser Sektion war immer mehrheitlich von Frauen geführt. Ähnlich ist es im Präsidium des Deutschen Alpenvereins. Wir haben 3 Frauen im Präsidium, 4 Männer im Präsidium. Wir führen keine Diskussion um Mann oder Frau, weder im Präsidium noch in den Sektionen. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark zurückgetreten. Und Frauen haben in den Sektionen wie auch in den ganzen Gremien des Deutschen Alpenvereins sehr wichtige Funktion und Position, weil wir zwischenzeitlich natürlich gemerkt haben, dass es sehr von Vorteilen ist, die Gedanken der Frauen, die sie einbringen, sind oft vielfältig anders von der Struktur her, wie wir Männer denken. Und genau das bringt uns insgesamt weiter, so dass wir beide Gedankenwelten zusammenführen. Ich glaube, die Diskussion, die gibt es heute nicht mehr, Mann oder Frau im Alpenverein. Und ich möchte auch dazu sagen, ja, auch die Burka-Trägerin, ja, oder Flüchtlinge haben zwischenzeitlich in Projekten bei uns eine sehr hohe Bedeutung, ja, wo Flüchtlingen die Bergwelt einfach vorgeführt wird und mit in die Bergwelt genommen wird. Es gibt da sehr schöne Kooperationen.
Ich würde es gerne mit dem Eingangs, mit der Expedition, mit der Damenexpedition oder der Frauenexpedition, was Sie angesprochen haben und dargestellt haben, ergänzen. Wir haben ja diese Expect-Skala und das gab es zunächst nur für männliche Mitglieder. Inzwischen gibt es das auch für die Damen und das hat auch gute Ergebnisse gebracht. Das hat auch deutlich gemacht, dass die Frauen genauso leistungsfähig sind wie die Herren im Verein und im Alpinismus. Also eine ganz tolle Entwicklung ist das. Dann gibt es natürlich, früher war es ganz anders. Also ich habe mal bei einer 100-Jahr-Feier einer Sektion ein kleines Grußwort halten dürfen. Da war mir die Geschichte zugetragen worden hier aus dem Haus, dass die Sektion natürlich in ihren Anfangsjahren keine Damen aufgenommen hat, keine Frauen aufgenommen hat. Und irgendwann durften dann von den Mitgliedern, also den Männern, die damals in der Sektion waren, die Ehefrauen eintreten. Das hat dann irgendwo dazu geführt, dass natürlich auch andere, damals gab es ja Fräuleins, die gibt es ja heute gar nicht mehr, die durften dann auf einmal auch eintreten. Und dann hat die Sektion festgestellt, der Vorstand, hoppma, da passiert ja was, wir werden überstimmt. Es sind ja auf einmal mehr Frauen in der Sektion als Männer. Und dann ist beschlossen worden, die ab jetzt eintreten, die Frauen, die haben kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
Ich wollte nur kurz ergänzen, dass ich das eigentlich ganz anders wahrnehme, als Herr Epple gerade vorgestellt hat, eigentlich aus der Sicht auch des ÖRV. Ich sehe, dass im DRV sehr wohl über Gender diskutiert wird, jetzt gerade auch mit einer, ich weiß es jetzt schlechter als ihr, aber gerade mit einer Gruppe oder mit einer Zusammenstellung, auch inhaltlich mit einem Folder, was ich sehr positiv finde, weil es eben gerade, also das hast du ja wunderbar auch dargestellt und ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren, dass es eben um die Narration geht, um die Visualisierung, um die Sichtbarkeit von gewissen Dingen, um die Zuschreibungen von Unterscheidungen auch, die natürlich nach wie vor schon stattfinden. Ich glaube, das ist klar geworden und das ist, glaube ich, sehr wichtig, eben sehr wohl darüber zu sprechen. Und das sehe ich im DRV aber ja. Und da wiederum die Frage an den ÖRV, muss ich leider sagen, da sind wir einen Schritt hinten. Und umgekehrt würde ich, also ich bin gerade dabei, mir von euch da was abzuschauen und hoffe, das da auch noch einen Schritt weiter zu bringen.
Also ich würde als Sektionsvorstand 3 Sachen dazu sagen. Seit 5 Jahren bin ich bei Hauptversammlungen. Ich würde mal sagen, die Redebeiträge sind zu mindestens 75% Männer. Die ersten Vorsitzenden wahrscheinlich zu 85% oder 90%, würde ich mal sagen. Und in meiner eigenen Sektion haben wir jetzt 15 Jahre gebraucht, bis wir 2 Positionen von 4 mit Frauen besetzen konnten. Also das ist ein bisschen eine andere Seite, das ist auch ein bisschen schwierig, finde ich. Also wir haben da alles getan, was wir konnten, aber wir haben es nicht so richtig geschafft. Aber mir fällt eben auch auf, dass die Strukturen des DRV, die Mitbestimmungsstrukturen schon sehr stark männlich dominiert sind. Mhm. Und ich sehe mit großer Freude, dass in der JDRV das Thema Geschlechtergerechtigkeit sehr aktiv diskutiert wird und mit einer Breite diskutiert wird und auch von den Männern in der JDRV diskutiert wird, die mir wirklich sehr viel Mut macht.
Ja, vielen Dank. Das würde ich eben auch begrüßen, dass vielleicht solche, so eine Ausstellung, ich weiß nicht genau, wie das durchzusetzen ist, aber dass eben in Zukunft nicht mehr bei Ausstellungen dann das Frauenbergsteigen in so einer kleinen Kammer ist oder wie jüdisches Bergsteigen, das gab es dann auch und das, da gab es Probleme, sondern ich habe mir gedacht, ich habe ja gestern nicht lange Zeit gehabt, die Ausstellung zu sehen, die jetzige, da waren diese Gründer, Herren, alle da, da hätte ich mir gut vorstellen können, eine leere Tafel, wo keine Frau dabei war und vielleicht kurz thematisiert, warum damals bei der Gründung keine Frau dabei war. Es hat ja Gründe und dass man das vielleicht so mit diesen Leerstellen auch arbeiten kann und nicht immer nur dieses Positivistische, was war, sondern dass man das vielleicht ein bisschen aufbricht und das nicht nur mit Geschlecht, sondern wie gesagt auch mit anderen Kategorien.
Mir ist gerade noch was eingefallen. Wir haben letztes Jahr 150 Jahre gefeiert und hatten einen wunderbaren Festakt, der wirklich beeindruckend war. Und auf der Bühne waren ausschließlich Männer. Und ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber die waren alle über oder nahe 70. Also da habe ich mich als richtig junger Mann gefühlt, was auch mal schön ist, aber was natürlich auch nicht der Realität entspricht.
Danke auch.